In einem guten Drehbuch kommt das Beste zum Schluss. Bei den sieben Briefen scheint es ganz anders zu sein. Der Brief an Laodicea, der heute reist, ist der vielleicht düsterste Brief, den es gibt. Und der beinhaltet nur Tadel. Es war nicht schlecht, mit dem Brief an Philadelphia vom letzten Sonntag aufzuhören, weil der Brief an Philadelphia, der hat nur Lob drin gehabt. Aber jetzt ist es halt anders und wir stellen uns den Brief und der Brief wird dich stark herausfordern heute Morgen. Ich möchte dich einladen, dich herauszufordern lassen. Auch der Brief stammt von Jesus, er stellt sich da drin sehr imposant vor, wie in keinem anderen Brief. Und zwar steht, das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Sehr imposant. Und im Kolosserbrief wird Jesus auf ganz ähnliche Art und Weise beschrieben. Und interessanterweise ist der Brief von Kolosser den Leuten, der Gemeinde Laodicea bekannt gewesen, weil dort drin steht nämlich im Kolosser 4,16, dass der Brief auch in Laodicea vorgelesen werden soll. In dem Brief von Kolosser steht im Kapitel 1 ab Vers 15, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Der Jesus, der schrieb den Brief. Laodicea, und wenn ich so einen Rückblick mache auf die sieben Briefe, dann bin ich absolut fasziniert. Ab diesen Briefen, weil so viel Prophetisches drin ist, so viel Offenbarung. So viel, wo der Johannes gar nicht hätte können wissen, wenn Jesus ihm das nicht gesagt hätte. So viel Zusammenhang zu der Situation, wo sie gerade vor Ort hatten, zu ihrer geistlichen Situation von der Gemeinde. Die Stadt Laodicea hat dort mal etwa 80.000 Einwohner gehabt. Das war so eine rechte Stadt gewesen. Ist im 3. Jahrhundert vor Christus durch Antiochus II. Gegründet worden. Er hat der Stadt den Namen von seiner Frau Laodice gegeben. Wer hat seiner Frau schon mal eine Stadt geschenkt? Also, der Vorwurf an die Gemeinde lautet wie lauwarmes Wasser. Warm bzw. heiß ist gut. Ein heißer oder ein warmer Kaffee, ein Glühwein, ein warmes Bad oder Socken müssen warm gehen beispielsweise. Kalt ist auch gut, ein Cola oder ein Bier. Lauwarm nicht. Die Ausnahme ist aufgrund von Internetrecherchen, wo die Regel bestätigt ist, schwäbischer Kartoffelsalat. Den muss man lauwarm essen. Den Leuten in Laodicea war lauwarmes Wasser ein Gräuel. Und der C.S. Lewis sagt, ein lauwarmer Christ ist ein ganzer Unsinn. Laodicea, und jetzt wird es wieder spannend, das sind Sachen, die Johannes nicht wissen konnte, der war auf der Insel Rhodos. Aber die Zusammenhänge, die sind mega spannend, wirklich. Und er hat kein eigenes Wasser gehabt, schlechte eigene Wasserversorgung. Es hat zwar einen Fluss gegeben, der durch die Stadt durchgeflossen ist, aber der Fluss war zu oft austrocknet gewesen. Darum haben sie das Wasser von zwei Nachbarstädten bekommen, von Kolosser und Hierapolis. Kolosse ist 60 Kilometer östlich gelegen, dort hat es Wasser gegeben aus Quellen, aber auch Schmelzwasser vom Gebirge, es hat auch Schnee gehabt dort. Das Wasser ist durch das Gestein durchgesickert und ist gereinigt, glasklar und erfrischend in dieser Stadt Kolosse angekommen. Es war von alpiner Qualität gewesen. Von dort ist sie ein Aquädukt nach Laodicea geleitet worden, 60 Kilometer lang in der türkischen Sonne. Man muss sich das mal vorstellen, was das bedeutet hat. Das Wasser ist aufgewärmt worden und ist lau angekommen in Laodicea. Dadurch hat es einen köstlichen, erfrischenden Charakter total verloren. Das war die eine Seite. Die andere Seite war Hierapolis. 10 Kilometer nördlich, dort hat es heisse Quellen mit Thermalwasser gegeben, die gibt es jetzt noch. eine heilende Wirkung, das Wasser. Das Wasser ist stark, kalk- und mineralhaltig, es hat viel gesunde Stoffe für den Körper gehabt, es war auch ein bisschen schweflig. Doch nach 10 Kilometern war es weder heiß genug für ein Bad, noch kühl genug zum Trinken. Dazu war es noch voller Calciumcarbonat. Ich hoffe, das stimmt, das habe ich so gelesen. Und vielleicht eben ein bisschen schweflig. Das Wasser ist schon schlecht, dass man es nach dem ersten Schluck gerade wieder ausgespuckt hat. Vielleicht etwa so, wie man aus dem Mittelmeer einen Schluck Wasser verwünscht, man spuckt das gerade wieder raus. Das Urteil von Jesus ist über ihre Gemeinde, ihr seid wie übles lauwarmes Wasser. Und jetzt könnt ihr das auch vorstellen, wie das etwas bedeutet hat für die Laodizeer, weil die verstanden haben darunter. Die Christen haben sich nicht von der Wasserversorgung von der Stadt unterschieden. Schrecklich. Darum sagt Jesus, dass ihr Leben ihn krank macht und dass ihm den Magen umdreht und er sie ausspucken muss. Ein Herzurteil. Was meint Jesus denn mit Lauheit? Was ist Lauheit? Im Vers 19b werden wir aufklären. Dort steht nämlich, bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Das Problem der Christen war Gleichgültigkeit. Lauheit ist Gleichgültigkeit. Ihr Glaubensleben war sehr seicht, bequem, ohne Eifer, ohne Begeisterung, viel religiöse Routine. Keine übersprudelnde Freude, kein unermüdlichen Einsatz, kein Enthusiasmus, wenig Finanzen für das Reich Gottes. Sie haben kein Verlangen gehabt, am Pulsschlag von Gott zu sein. Wenn man von ihrem geistlichen Leben hätte können ein EKG machen, so ein EKG, das man vom Herz macht, oder mit den Ausschlägen, von den Amplituden, die es da gibt, oder? Mit den Ausschlägen, wäre das ganz flach verlaufen. Seicht. Warum sind sie so gleichgültig gewesen? Drei Sachen muss man wissen über Laodicea, um das zu verstehen, warum sind die so gleichgültig gewesen? Das erste war, Laodicea war eine Finanzmetropole. Vielleicht Zürich von der Antike oder die Wall Street von der Antike oder so. Es haben zwei grosse Handelswege, haben sich dort gekreuzt. Es war ein Handelszentrum und dort, wo gehandelt wird, dort werden ein Haufen Steuern abgeworfen und so ist Geld in die Stadt hineingekommen. Wo sie im Jahr 60 nach Christus ein Erdbeben der Stadt zerstört hat, haben sie keine Subvention aus Rom gebraucht, um die Stadt wieder aufzubauen, sondern das locker selber können bewerkstelligen. Eine reiche Stadt. Das erste. Das zweite ist Textilzentrum. In Laodicea hat es einen Haufen schwarze Schöfe gegeben. Richtig schwarze Schöfe. Tier. Und durch die Bearbeitung von dieser Wolle hat die schwarze Wolle hat so einen Glanz bekommen. Daraus sind ganz schöne Kleider gefertigt worden. Laodicea ist Eldorado von modebewussten Leuten in der Antike. Das Paris von der Antike, könnte man sagen. Und das dritte war, sie haben ein medizinisches Zentrum in Laodicea. Ist ein Augensalbe entwickelt worden, wo eine Wirksamkeit hatte, die im ganzen Orient bekannt war. Hans, da wäre vielleicht etwas für dich. Sozusagen Basel, Basler Chemie von der Antike, Laodicea. Also die Leute sind reich, schick gekleidet und haben gute Medizin gehabt. Kein Wunder, dass sie gesagt haben über sich selber, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Übrigens, das war kein Insider, ich mache gar nicht gerne Insider da mit dem Hans, das steht auf dem Zettel. Also wenn jetzt jemand nicht gewusst hätte, warum war das da geht mit dem Hans, es steht auf dem Zettel, er ist letzte Woche operiert worden am Auge, weil er eine Netzhautablösung hatte. Also, die haben über sich selber gesagt, steht da, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts, genau wie wir Schweizer. Genau wie wir Schweizer. Wir haben viele Banken, wir haben Wohlstand und ein hervorragendes Gesundheitssystem. Wo sind wir so angepasst, dass wir die Wirkung verloren haben? Sind wir noch heilend und erfrischend und durchlöschend für andere? Die Frage muss ich morgen gefallen lassen. Und ich habe gesagt, es ist nicht so angenehm mit morgen. Aber weil ich noch ein paar Wochen untertauche, kann ich mir das leisten heute. Ich habe heute Morgen noch ganz kurz gegoogelt, lauwarmer Christ und bin, wenn es euch interessiert, für die nächste Kleingruppe, das wäre mega spannend. Der erste Eintrag, der kommt, ist von der ETG Zürich. Und dort gibt es so einen Steckbrief von einem lauwarmen Christ. wo man dann so anhökeln, wenn man ist, da steht zum Beispiel ein lauwarmer Christ, geht regelmäßig in die Gemeinde, das wird von ihm erwartet, das macht man so. Ein lauwarmer Christ spendet sein Geld, solange es sich nicht auf seinen Lebensstandard auswirkt. Wenn er etwas übrig hat und es leicht fällt zu geben, dann gibt er es. Beispielsweise. Oder ein lauwarmer Christ spricht selten mit seinen Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunden über seinen Glauben, er will nicht abgelehnt werden. Der lauwarme Christ denkt viel mehr über sein Leben hier auf der Erde nach, als über die Ewigkeit im Himmel. Das Alltagsleben ist meist auf die täglichen Aufgaben, den Wochenplan und die Ferienplanung gerichtet. Es gäbe noch mehr. Wisst ihr, was traurig ist an dieser Gemeinde? Nebst dem, dass sie laut sind und Jesus sagt, das ist mir zum Ausspucken. Es widert mich an. Das Schlimme war, und du merkst nicht, dass du erbärmlich, also die haben gemeint, sie sind reich. Sie haben alles, was es will und Jesus sagt ihnen, und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. In ihrer Gleichgültigkeit haben sie ihren geistlichen Zustand vor Gott völlig falsch eingeschätzt. Sie haben nicht gemerkt, dass sie in Wirklichkeit erbärmlich und bemitleidenswert sind. Sie haben geglaubt, sie sagen, einen soll man aufschauen. Genau das Gegenteil von dem, wie sie sich selber wahrgenommen haben, war der Fall in ihrem geistlichen Leben. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung hat meilenweit auseinandergeklafft. Und das ist die Schwierigkeit heute Morgen, weil das bei uns auch so ist. Darum würden meine Worte heute Morgen nicht reichen, auch bei mir nicht. Wie kann es zu einer so krassen, also arm, blind und nackt, obwohl sie viel Geld, wirksame Augensalbe und schicke Kleider hatten, sind sie arm, blind und nackt gewesen. Wie kann es zu einer derart krassen Fehleinschätzung kommen? Bei meiner Hüftoperation hatte ich eine Teilnarkose. In der Nacht vor der Operation bin ich manchmal schweißgebadet aufgewacht, weil ich die Situation, wenn ich mit einer Teilnarkose miterlebe, wie das, der ganze Werkstattlärm und so weiter, wie man da den Oberschenkelknochen absägt, habe ich schrecklich gefunden, die Vorstellung davon. Hat mich ein belastet im Voraus. Doch dann war es ganz anders gewesen. Ich habe zwar Sägen, das Meißeln und das Hämmern gehört und habe Kraftaufwendungen gespürt, aber es war schön und angenehm gewesen, überhaupt nicht bedrohlich. Die Anästhesisten haben mich mit Dormicum und anderen Mitteln in einen Zustand versetzt, in dem ich die Realität total verändert wahrgenommen habe. So angenehm, dass ich gesagt habe, mach noch ein bisschen länger. Dann hat er gesagt, ich bin zugeneigt, ich kann nichts mehr machen, aber komm doch noch mal. Morgen gehe ich noch mal. Eine bedrohliche Situation hat sich in eine wohlig angenehme Sache verändert. Genau die gleiche Wirkung hat unseren Wohlstand in der Wahrnehmung für unsere geistliche Realität. Genau die gleiche Wirkung hat unseren Wohlstand in der Wahrnehmung von unserer geistlichen Realität wie Dormicum. Der irdische Reichtum hat Laodicea so getäuscht, sie haben geglaubt, sie hätten alles im Griff, wie zum Beispiel beim Erdbeben. Hätten sie sich können selber helfen können. Sie sind so gefangen gewesen von ihrem Ruf, von ihrem Stolz und von ihren Errungenschaften, dass sie total vergessen haben, dass sie letztlich total abhängig von Gott sind. Auch wir haben Geld, wir haben schicke Klamotten und Augensalbe und glauben, alles lösen zu können. Ein vietnamesischer Pastor hat auf die Frage geantwortet, warum es bei uns so wenig Heilige gibt. Mit folgenden Worten, ihr habt sie auch nicht nötig. Wenn Christen aus ärmeren Ländern in Westen kommen, fallen ihnen meistens drei Sachen auf. Erstens, wie wenig Christen beten. Da. Zweitens, wie wenig sie von ihrem Einkommen für die Sache Gottes investieren. Und drittens, wie wenig offensiv und aktiv sie ihren Glauben leben. Und ich frage mich, was für ein Grad von Gleichgültigkeit hat bei uns Einzug gehalten? Bei uns da. Es gibt eine feine Trennlinie zwischen ich glaube Gott, aber das beeinflusst mein Leben nur am Rand. Oder ich bin umgekehrt zu Jesus Christus zu 100%, ich bin Christ all in. Ich gebe alles für das. Wir versuchen Gott und unseren Alltag irgendwie zu einem Eintopf zusammen zu rühren, wo allen schmeckt und wo sozial kompatibel ist. Doch wenn wir all in würden machen, alles für Jesus, dann würden wir sehr schnell in Gesprächssituationen landen, in denen es unserem Gegenüber schwerfallen würde, nicht mit seinem Zeigefinger an seine Schläfe zu deuten. Heute Morgen spricht ein gleichgültiger Christ zu einer gleichgültigen Gemeinde. Das ist Wahrheit. Aber wir merken es nicht. Es hat damit zu tun, dass wir uns blenden lassen von unserem Wohlstand und wir Zerbrechlichkeit von unserer Existenz und Sündhaftigkeit von unserem Herzen nicht genug vor Augen haben. Darum ratet Jesus den Laodizäern, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Genau da, was sie alles im Überfluss schon haben, sollen sie bei Jesus kaufen. Betonung liegt auf von mir. Wir sollen uns von Jesus abhängig machen. Das ist der Punkt. Ich möchte die drei Punkte durchgehen. Das erste ist, kaufe Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Gold, das im Feuer gereinigt wurde, ist ein Bild für einen Glauben, der sich im Widerstand bewährt hat. Da können wir aus 1. Petrus 1, Vers 7 herauslesen. Ein solcher Glaube ist wahre Richtung. Und bei den Laodizäern lesen wir überhaupt nichts von Unterdrückung oder von Verfolgung. Haben sie sich einfach angepasst? Haben sie sich zurückgezogen, wenn grosse Diskussionen auf dem Marktplatz stattgefunden haben? Wenn man wirklich alles auf Jesus setzt, kann es sehr wohl sein, dass es Widerstand im Leben gibt. Und wir brauchen den Glauben, der sich im Widerstand bewährt. Kaufe weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst. Weiße Kleider sind ein Symbol für Reinheit und Gerechtigkeit. Die Laodizäer haben modische schwarze Kleider, kein Bild gesprochen, beschmutzt durch ihre Gleichgültigkeit. Sünde ist im Kern Entfremdung von Gott. Das wiederum löst Gefühl von der Scham aus. Das ist ja wie bei Adam und Eva, wo sie von der verbotenen Frucht gegessen haben, haben sie das erste Mal erkannt, dass sie nackt sind und sie haben sich geschämt. Die Entfremdung von Gott, die Sünde, die löst Scham aus und das Nacktgefühl. Und Gott hat ja Adam und Eva ein Tier aus Tier oder ein Kleid geneigt und ihnen angefertigt und ihnen gegeben. Und auf das spricht der Text an. Bei Jesus kommen wir ein Kleid über. Ein weißes Kleid können wir dort kaufen. Das heisst, er vergibt uns und wäscht uns rein. Vergebung ebnet den Weg in Gemeinschaft mit Gott und setzt damit den Scham ein Ende. Und kaufe Salbe für deine Augen. Wir brauchen eine klare Sicht. Will man nicht klar sehen, brauchen wir eine Salbe, die Jesus verkauft. Wir müssen das Klaffen, die Differenz zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung muss durch Augensalbe, von der Klarheit überwunden werden. Eine Salbung durch den Heiligen Geist, damit unsere Herzensaugen sehend werden und unsere Ohren hörend. Wir brauchen die Salbe, damit wir erkennen, wie es um uns steht. Und wo wir im Herz Justierung brauchen. Sehr irritierend ist sicher an dieser Stelle, dass man das kaufen soll bei Jesus. Sie haben doch gemeint, das ist doch alles Gnade, das ist alles geschenkt. Warum sollen wir jetzt plötzlich die Sachen von ihm kaufen? Ich glaube, in der Beziehung mit Gott gibt es einen Teil, den wir machen müssen. Hingehen zum Verkäufer. Um beschenkt zu werden letztlich. Immer wieder lesen wir auch in den Sendschreiben, das heisst, kehre um. Es braucht immer die Entscheidung für uns Menschen, um zu sagen, hey, ich möchte, wieder mich wieder zu Jesus zuwenden, ich möchte mich von Jesus beschenken lassen. Ein Leben mit Jesus hat durchwegs seinen Preis. Gibt es Hoffnung für Gleichgültige? Die Frage steht jetzt natürlich im Raum, gibt es Hoffnung für die Laodizeer? Wo Jesus am liebsten ausspucken würde. Ja, aus einer gleichgültigen Gemeinde werden Leute hervorgehen, die am Ende mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Es gibt Hoffnung. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen. Das Siegreichsein, das heisst auch überwinden. In anderer Übersetzung, wer überwindet. Und überwindet hat etwas mit Widerstand zu tun. Wer einen Glauben hat, der auch Widerstand kann trotzen. Einlade mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Ich finde, das ist eine der grössten Verheißungen im Neuen Testament. Die Hoffnung für die gleichgültige Gemeinde speist sich aus zwei Quellen. Die erste Quelle ist die Liebe von Jesus. Da steht doch im Vers 19, wenn ich liebe, dann weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Er liebt die Gemeinde. Und darum legt er den Finger in die Wunde. Aus Liebe. Und wisst ihr was? Es gibt zwei Gemeinden von den sieben Sendschreiben. Zwei Gemeinden, wo Jesus explizit sagt, dass er sie liebt. Sei es ist Philadelphia, die, wo alles richtig gemacht haben, wo nur gelobt wird. Und das zweite ist Laodicea, die, wo alles falsch gemacht haben und nur tadelt werden. Hey, ist das nicht grossartig? Und Sonja, du hast vorhin gesagt, du hast nicht gewusst, ob Gott dich noch liebt. Hey, wenn er sogar die Laodicea liebt, ist der Fall klar. Du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen in deinem Leben, damit Gott dich mehr liebt, dass er dich liebt. Du kannst nichts machen auf der anderen Seite in deinem Leben, wo du kannst machen, dass Gott dich weniger liebt, als er dich liebt. Das zeigt es, oder? Laodicea! Und Philadelphia, beide werden von Gott geliebt. Unabhängig von dem, wie die Situation im Moment ist. Und das darfst du mitnehmen. Die Liebe möchte dich zur Umkehr leiten. Das steht auch im Römer. Es ist Gottes Güte, die dich zur Umkehr treiben will. Es ist nicht irgendwie der Mahnenstraffinger oder irgendwo der richtende böse Gott oder so, sondern es ist Gottes Liebe. Gleichgültigkeit ändert nichts an der Liebe von Jesus zu dir. Aber die Liebe will gleichgültige Christen zur Umkehr rufen. Die Lösung liegt in der Umkehr, im Anschauen von Jesus und dem Kreuz. Wer das tut, wer auf Jesus schaut, wer das Kreuz anschaut, wer Jesus tut hat dort und einmal dort verharrt, bei dem Anschauen von dem Kreuz und von dem Jesus, der wird nicht gleichgültig bleiben, sondern wird leidenschaftlich für Jesus werden. Weil er die Leidenschaft von Jesus zu uns erkennen tut. Das Erste und das Zweite ist, also das Erste war die Liebe von Jesus und das Zweite ist die Sehnsucht von Jesus. Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Autoritätspersonen, die Laodicea kennengelernt haben, die höchste, das war der Kaiser, oder? Ein Kaiser hat niemals gefragt, ob er eintreten darf. Der hätte es befohlen. Jesus steht weit über dem Kaiser, das haben wir am Anfang gehört. Und hat alle Grund, resoluter aufzutreten. Doch er steht wie ein Gentleman vor der Tür von deinem Herz und klopft an. Er ist Sehnsucht von Gott. Er liebt dich und hat Sehnsucht nach dir. Die zwei Punkte. Aber er überlässt dir die Entscheidung. Lässt du ihn rein? Es klopft. Die Gemeinschaft ist im Orient das Bild für die innigste Gemeinschaft. Derjenige, der die Tür öffnet, lässt den anderen sich an. Und alle im Dorf kommen jetzt mit über. Jesus zwingt nicht, er klopft. Dabei handelt es sich nicht um einen schlechten Klingelstreich, dass wenn du die Türen aufmachst, gleich niemand da steht. Und jemand lacht im Hintergrund. So, weißt du? Jesus steht immer vor der Tür und sucht innige Gemeinschaft mit dir. Ob wir das begreifen? Ob das ein bisschen in unsere Herzen hineinsinken heute Morgen? Ob wir ein bisschen von unserer täuschten Selbstwahrnehmung abweichen heute Morgen? Beim Bibellesen geht es nicht um Wissensvermehrung, sondern um Gemeinschaft mit Jesus. Das ist so eine Möglichkeit, um den Jesus in die Türen zu öffnen. Und ihm begegnen ist im Wort. Beim Beten hacken wir nicht ein religiöses Ritual ab. Haken wir ab, nicht hacken. Haken wir nicht ein religiöses Ritual ab, sondern verbringen Zeit mit Gott. Wir können Gleichgültigkeit überwinden, indem wir ihn reinlassen. So gesehen kommt das Beste eben gleich zum Schluss. Das Ende von dem düsteren Brief lässt das Evangelium und Gnade heller strahlen. Es gibt einen Weg im Evangelium von einem gleichgültigen, leidenschaftslosen, lauwarmen Christsein hin zu einer heißen Leidenschaft für Jesus. Komm, lasst uns den Weg zusammen gehen. Ja, Jesus, ich bin beeindruckt von dieser Deutlichkeit, wie du redest zu deiner Gemeinde. Ich bin beeindruckt davon, dass du nicht wolltest, irgendwie die Gemeinde schonen oder irgendwie einen guten Ruf zu wahren bei ihnen, sondern dass du deinen Finger in die Wunden hineingelegt hast. Und ich bin beeindruckt davon, dass du auch deinen Finger in unsere Wunden legst. Heute Morgen, weil du uns liebst, möchtest du uns zur Umkehr bringen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir eins zu eins mit dieser Gemeinde in Laodicea zu vergleichen sind. Ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen das Wunder tust, dass du die Augensalbe vom Heiligen Geist, dass du die Salbe ausgiessest über uns. Dass du unsere Herzen anrührst und dass du unsere Herzensaugen öffnest. Schenk uns offene Ohren und sehende Augen für deine Wirklichkeit. Amen. Ich möchte dich einladen. Wir haben jetzt eine Zeit von der Anbetung mit unserer Band hier zusammen. Der Gott anzubeten, der Gott denkt daran, was dort gestanden ist ganz am Anfang. Der Gott, der am Anfang vor allem steht. Halte Jesus vor Augen und bete ihn an. Und ich merke, hey, irgendwo bin ich heute Morgen angerührt worden, es gibt etwas. Irgendwo möchte ich mehr Leidenschaft, ich möchte umkehren. Dann ist es am besten, wenn du das irgendwo festmachst, vielleicht mit jemandem, wo du dort hineingehst, wo steht Gebet, dass du mit dir beten lässt und dann wie vor Gott und vor einem anderen Menschen festmachst. Ich möchte dich einladen, das zu tun. Herzliche Einladung zur Anbetung von unserem grossen Gott, von Jesus, wo Anfang und Ende ist, vor allem, was es gibt. Und einfach für sich selber wirklich etwas festzumachen.